Sie hören Bits und Blister,
der Gedieser-Podcast.
Neues aus der Welt der Apotheken.
Wir sprechen mit Apothekerinnen, Apothekern und Branchenprofis.
Über E-Rezept, TI, Cardlink und Co.
Verständlich, relevant
und auf den Punkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits und Blister, dem Gedieser-Podcast rund um die digitale Zukunft der Vorortapotheke. Heute widmen wir uns einem Thema, das für viele Apotheken zunehmend an Bedeutung gewinnt, dem TI-Gateway. Was steckt dahinter? Welche Vorteile bietet es gegenüber der bisherigen Connector-Anbindung an die TI? Und vor allem, was bedeutet das konkret für Ihren Apothekenalltag? Freuen Sie sich also wieder auf ein paar praxisnahe Einblicke, verständliche Erklärungen und konkrete Impulse für die nächsten Schritte in Richtung TI-Gateway. Mit dabei auch heute wieder Gedieser Geschäftsführer Sören Friedrich. Herzlich willkommen, Sören. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast, den Apotheker Stefan Feucht aus Berlin. Schön, dass du hier bist, Stefan. Vielen Dank, dass du den Weg nach Potsdam auf dich genommen hast. Trotz starkem Regen heute angereist und herzlich willkommen bei unserer Aufnahme. Stell dich gern einmal vor.
Auch von mir vielen Dank für die Einladung. Ich habe es bei Regen hierher geschafft, das freut mich. Mein Name ist Stefan Feucht, bin leitender Apotheker in einem großen Apothekenverbund, der sich in und sogar leicht um Berlin herum befindet. Und meine Stelle ist die des Head of Pharmacy. Und der Head of Pharmacy kümmert sich um alle pharmazeutischen Angelegenheiten und Fragestellungen des Unternehmens. Und Digitalisierung und digitale Gesundheit sind zwei meiner Herzensthemen.
Sehr schön, vielen Dank. Dann bist du hier heute sozusagen schon direkt mit dabei für die digitale Praxisperspektive zum Thema TI-Gateway. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gern erstmal ganz allgemein vielleicht reinstarten mit einem ganz kurzen Überblick. TI-Gateway, da geht es ja immer um Telematik-Infrastruktur. Deswegen gern an dich einmal kurz die Frage, Sören. Kannst du uns einmal kurz einen Umriss geben? Telematik-Infrastruktur, was ist das? Wofür braucht man es in der Apotheke?
Kurz finde ich immer toll. Vor allen Dingen muss man sagen, wir erleben das ja jetzt schon seit 20 Jahren oder noch länger und von kurz kann man da nicht besonders reden, aber mal auf den Punkt gebracht, Telematikinfrastruktur ist ein Netz im Netz, ist ein abgekapselter Bereich im Internet, zu dem nur Institutionen und Leistungserbringer Zugang haben. Das ist erstmal die grobe Umschreibung, was kann ich mir darunter vorstellen? Ich habe ein bestimmtes Zugangsgerät, wie ich das heute sonst auch habe, wenn ich mir das Internet anschaue mit dem Zugangsgerät und entsprechender Identifikation desjenigen, der dort Zugang haben möchte, wähle ich mich in dem Bereich ein und kann dort eine Reihe an Applikationen nutzen, Austausche durchführen mit Kolleginnen und Kollegen des eigenen Sektors, aber auch Austausch durchführen mit anderen Sektoren, Leistungserbringer und Leistungserbringerinstitutionen. Und das war der Sinngehalt an sich der Telematikinfrastruktur. Man wollte nämlich vernetzen.
Dann gucken wir direkt mal auf die Praxisperspektive sozusagen. Was jetzt das in der Theorie ist, wissen wir. Aber Stefan, was aus deiner Sicht als Apotheker würdest du sagen, wofür brauchst du in deinem Alltag die Telematikinfrastruktur heute?
Die Telematikinfrastruktur ist für mich natürlich die Grundlage für digitale Gesundheit und all die Apps oder Anwendungen, wie Sören es gerade schon gesagt hat, die ich nutze. Und da fängt es natürlich bei Kommunikationsgeschichten an, wie zum Beispiel der Kim, demnächst auch die Tim. Aber es geht natürlich auch weiter über verschiedene andere Anwendungen. Und da ganz klassisch für uns ist natürlich das E-Rezept oder auch die EML und demnächst auch die EPA, die da eine ganz große Rolle spielen und auch weiter eine große Rolle spielen werden.
Du hast ja am Anfang schon gesagt, du bist ja recht digital affin und bist auch im Thema tief drin. Hast du aus deiner Erfahrung das Gefühl, dass es als Apotheker auch leicht ist, sich in diese ganzen Services, Softwareprodukte und Ähnliches, die es so auf dem Markt gibt, reinzufuchsen? Oder gibt es da auch Herausforderungen, die euch auf dem Wege da quasi begegnen oder dir ganz persönlich begegnet sind?
Also ich bin ja grundsätzlich großer Verfechter der Digitalisierung und ich glaube, ohne Digitalisierung gibt es keine Verbesserung der Prozesse der Kommunikation oder der Versorgung der Patientinnen. Ohne digitale Unterstützung ist die Versorgung, so wie wir sie heute kennen, kaum vorstellbar. Und eine Versorgung, wie wir sie morgen brauchen, schlicht nicht möglich. Und ob das immer so einfach oder schwierig fällt, das glaube ich nicht natürlich im Auge des Betrachters oder vielleicht auch an der Anwendung selbst. Und es gibt Anwendungen, die sind sehr einfach zu verstehen, also was sie machen sollen, wie sie funktionieren und wie man sie auch wirklich anwendet. Bei manchen anderen braucht es dann natürlich ein bisschen mehr Erklärungsbedarf. Und ich glaube, TI Gateway ist vielleicht auch genauso eine Anwendung, die ein bisschen mehr Erklärungsbedarf benötigt, weil im Grunde ist sie eigentlich hoffentlich später einfach zu verstehen.
Sören, was würdest du aus Technikperspektive sagen? Die TI, ist das auch was, was sich schnell entwickelt, wo sich schnell was ändert? In was für eine Richtung geht es da aktuell? Kannst du da aus technischer Perspektive vielleicht nochmal drauf eingehen?
Sehr gern. Wir sind ja ständig bei technologischen Ansetzungen vor die Herausforderung gestellt, dass wir den Technologiefluss, den wir tagtäglich erleben, ob im Privaten, aus einem Handy wird ein Smartphone, aus einem Smartphone wird X in Zukunft werden, in irgendeiner Art und Weise folgen können. Nur hatte ich eingangs schon erwähnt, wir haben 20 Jahre Telematikinfrastruktur hinter uns. Wir haben Spezifikationen der Applikationen, wie dem Connector, über den wir heute sicherlich auch mal sprechen werden, der vor 20 Jahren spezifiziert wird und der steht jetzt in der Apotheke und ist eigentlich ein veraltetes Modell. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie kann man eine Ablöse schaffen, und sehr viel wird jetzt darüber nachgedacht, gerade die Hardware-Systeme, die in den Apotheken noch aufgebaut wurden, Kartenmaterial, was der Apothekerin, dem Apotheker zur Verfügung steht, beziehungsweise auch dem als Institutionsausweis benutzt wird, dass das Kartenmaterial mal irgendwann abgelöst wird. Und so haben wir einen ständigen Wandel orientiert daran, was ist technologisch machbar, was ist sicherheitstechnisch unbedenklich und in welche Richtung muss es gehen, um Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer in der Zukunft digitale Wege aufzuzeigen, die unterstützen und nicht hemmen.
Dann haben wir jetzt, wie ich finde, schon eine ganz wunderbare Basis auf dem Weg hin zu unserem Thema, was ja heute eigentlich das zentrale Thema sein soll, nämlich TI Gateway. Und deswegen fangen wir auch hier mal vielleicht mit einer ganz kurzen Begriffsdefinition an. Was ist ein TI Gateway? Was unterscheidet es vielleicht auch vom bisherigen Connector vor Ort? Sören.
Gut, dann fange ich mal an mit der Begriffsklärung zum Connector. Also ein Connector ist nichts anderes als eine hochsichere Fritzbox oder ein Speedport oder wie Sie es auch immer nennen wollen. Das, was Sie heutzutage nutzen, um ins Internet zu kommen, was jeder zu Hause an seiner Wand hat, kann auch eine Kabelbox sein. Das ist entwickelt worden auf einer Hochsicherheitsbasis für die Leistungserbringerinstitutionen und für die Leistungserbringerinnen und Erbringer selbst. Und dieser Connector hat lange ein Dasein gefristet, dass er vorhanden war und überhaupt nicht unter Nutzung kam. Dann haben wir irgendwann darüber gesprochen, dass man das E-Rezept als gangbaren Weg sehen, die Versorgung zu verbessern und vielleicht an der einen oder anderen Arbeit zu erleichtern. Und man überlegt jetzt, wie kann man die Möglichkeiten eines Connectors für eine Apotheke, für eine Arztpraxis zur Verfügung stellen, ohne dort noch zusätzlich eine Box reinzustellen. Und deshalb ist man bei dem momentanen technologischen Stand angekommen und hat gesagt, wir verlegen eigentlich die sicherheitstechnologischen Aspekte und die Kerntechnologie in ein Rechenzentrum rein und erstellen nur noch eine hochsichere Verbindung zwischen der Apotheke und dem Rechenzentrum, und das Rechenzentrum sichert alles ab. Sämtliche Tätigkeiten, die bisher in der Apotheke zu tätigen waren, darauf achten, dass der Connector nicht ausfällt, Restart zu machen, die SMCB früh zu legitimieren, also SMCB nochmal, Secure Module Card B, das ist der Institutionsausweis der jeweiligen Apotheke, mit einer PIN freizugeben, um auch das tägliche Geschäft entsprechend zu unterstützen, wird automatisiert im Rechenzentrum gemacht und noch sehr vieles mehr, was wir jetzt im Rahmen des Gespräches auch sicherlich nochmal gemeinsam erarbeiten werden.
Wir haben ja jetzt hier auch einen Experten für die Praxis in der Apotheke dabei, Sören. Und da geht es jetzt natürlich auch darum, nochmal zu gucken, wie ist das, was du gerade beschrieben hast, heute in der Apotheke umzusetzen? Wie ist dieser Wandel entstanden? Wie hat er in der Apotheke funktioniert? Und da haben wir noch ein paar ganz konkrete Fragen an dich natürlich, Stefan, mitgebracht.
Zur Ausgangslage. Also wie hatten bei euch das vorher und nachher in der Apotheke ausgesehen? Also von der originären TI-Anbindung über den Connector hin zu einem Gateway, was im Rechenzentrum stand, und welche Hinweise, welche Anmerkungen hättest du denn? Wo kann man sich verrennen? Was sollte man beachten, wenn man eine entsprechende Etablierung nimmt? Natürlich immer nur aus pharmazeutisch-apothekerlicher Sicht. Den technischen Part kann ich sicherlich auch nochmal insgesamt erörtern.
Genau, aber ich meine, du sagst ja schon ein bisschen die technischen Sachen, die jetzt gar nicht so sehr pharmazeutisch sind. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Wir haben hier einen Connector in der Apotheke, der unser Überleben sichert. Weil ohne Connector haben wir keine E-Rezepte, haben wir keine Belieferung von Medikamenten und damit würde die Versorgung nicht funktionieren. Und wenn diesem Connector, der ja physisch in der Apotheke steht, irgendwas passiert, sei es durch eine Tasse Kaffee umgekippt, sei es da reißt jemand ein Kabel draus aus Versehen, irgendwas geht einfach physisch kaputt, dann ist das eine riesengroße Sorge, die wir haben, dass damit da nichts mehr funktionieren könnte. Und das fängt natürlich bei solchen, ich sag mal, leicht vorstellbaren Dingen an. Aber es geht natürlich auch darum, dass viele Sachen einfach auch vorausgesetzt werden müssen, damit es funktioniert. Du hast es angesprochen, die Technologie ist schon ganz alt und natürlich auch fehleranfällig. Und gleichzeitig ist nicht nur die Technologie alt, sondern auch die Zertifikate, die so ein Connector hat, müssen erneuert werden. Die SMCB-Karten müssen erneuert werden. Die Zertifikate davon müssen erneuert werden. Und das alles natürlich auch Aufwand, das bewerkstelligen zu lassen. Das macht man selten selber in der Apotheke, als Apotheker oder als Apothekerin. Aber es muss natürlich immer ein Servicearbeiter mit vorbeikommen. Und man muss es auch auf dem Schirm haben. Also ja, so ein Zertifikat kann ablaufen. Und wenn man das nicht auf dem Schirm hat und von heute auf morgen ohne die Anbindung dasteht, dann ist natürlich die Sorge richtig, richtig groß. Und der Schlamassel erst recht. Also für uns in der Apotheke ist es natürlich unglaublich wichtig, zwei Dinge sind unglaublich wichtig. Erstens, dass es technisch funktioniert, dass wir uns technisch darauf verlassen können, dass die Dinge so passen auch einfach. Und natürlich auch, dass die Prozesse als solche sehr geschmeidig und sehr, sehr smooth sind. Aber was meine ich eigentlich damit? Also der Großteil der Rezepte, habe ich gerade schon gesagt, der wird ja eingereicht und zwar elektronisch. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt der Kunde entweder später oder er kommt gar nicht mehr. Was für uns natürlich eine sehr unglückliche Situation ist. Der Kunde ist nicht versorgt, wir sind haben keine Erträge und der Kunde erwartet natürlich auch, dass es verlässlich funktioniert und ich übrigens auch. Und Ausfallsicherheit ist hier so ein so, so wichtiges Thema. Das fängt natürlich irgendwie bei den lokalen Sachen an, aber geht natürlich dann auch irgendwann zur Georedundanz hin. Den Begriff können wir vielleicht später nochmal klären, vielleicht wird der auch nochmal relevant. Und die zweite Sache, die natürlich für mich auch ganz wichtig ist und die mich umtreibt, wie gesagt, sind die Prozesse, die gut funktionieren müssen. Und wenn ich beim Abruf eines E-Rezeptes mehrere Minuten warten muss, dann ist das wirtschaftlich natürlich auch eine Vollkatastrophe. Das muss in Sekunden funktionieren und das wäre natürlich ziemlich schlecht, wenn das nicht so wäre. Und Schnelligkeit ist hier wirklich das A und O.
Also kann ich davon ausgehen, dass der Wechsel, den ihr vorgenommen habt, sicherlich zum Anlass hatte, dass der Supportaufwand damit erstmal signifikant verringert werden sollte. Ich muss es ja in dem Fall erstmal so ausdrücken. Zum einen, dass du daran interessiert warst, in euren Betriebsstätten mehr Geschwindigkeit hinzubekommen und ich sag mal, das Element zu eliminieren, das auch verhindert hat, dass er die Geschwindigkeit bei der Belieferung hinbekommt, weil wir merken ja immer mehr, wir haben immer weniger versorgende Apotheke. Der Anspruch der Bevölkerung ist aber da, versorgt zu werden. Das heißt, wir haben mehr Laufkundschaft, wir haben auch mehr Kundschaft, die elektronisch anfragen und umso wichtiger wird es. Gibt es noch einen weiteren Aspekt, der zu der Entscheidung geführt hat, dass ihr gesagt habt, nicht mehr den Vor-Ort-Connector betreiben zu wollen, sondern tatsächlich eine Technologie zu nutzen, die neu und ausfallsicher ist?
Also die Gründe dafür haben wir gerade schon ein bisschen genannt und die sind alle wahr und alle richtig. Ich glaube, der Zeitpunkt war eher der, also warum machen wir es in einem Monat oder in zwei, war für uns ganz klar, bei uns sind die Zertifikate abgelaufen. Also wir konnten uns überlegen, okay, erneuern wir die Zertifikate oder wir steigen um auf eine sehr schnelle Lösung und eine sehr sichere Lösung und eine sehr zuverlässige Lösung. Und deswegen die Frage war nie ob, sondern einfach nur wann. Und Zertifikatsablauf war bei uns der Auslöser.
Was mich natürlich als Techniker sehr interessiert, habt ihr eine Signifikanz in der Geschwindigkeit, die ihr spürbar habt? Oder ist das jetzt, ich sag mal, eine Werbeaussage zu sagen, so ein TI-Gateway ist ein x-faches schneller, natürlich immer limitiert durch die Internetanbindung der Apotheke?
Mhm. also nicht nur durch die Internetanbindung, sondern natürlich auch, wie schnell ist der Rechner, wie schnell sind die Gegebenheiten vor Ort, also Glasfaser oder nicht, welche Internetprovider hat man, welche Internetgeschwindigkeit hat man dazu gebucht. Das sind natürlich Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und deine Frage war ja, wie merken wir das? Merken wir, wie schnell es geworden ist? Also wir merken, dass es schneller geworden ist. Ja, das tun wir. Ich könnte aber schlecht beziffern, wie schnell es geworden ist. Und das, ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, wir sind 4 Standorte. Es ist auch je nach Standort ein bisschen anders, was aber auch sich dadurch leicht erklären lässt, dass auch einfach die Gegebenheiten der Standorte einfach ein bisschen anders sind. Bei dem einen haben wir ein sehr altes, schlechtes Netz und das merkt man da immer noch mehr, aber man merkt es weniger als vorher. Also es ist schneller geworden, es ist auch ein bisschen zuverlässiger geworden. Also manchmal, wenn früher E-Rezepte weg waren oder man sie lange suchen hat müssen oder man die Karte 2, 3 mehrfach stecken musste, das ist wesentlich entspannter geworden. Also da ist eine Verbesserung zu merken und mich interessiert manchmal so ein bisschen, wie schnell es denn auch eigentlich auf der anderen Seite aussieht. Also wie schnell ist denn die theoretische Geschwindigkeit versus wie ist denn die praktische Geschwindigkeit vor Ort? Und ich weiß nicht, hast du da Zahlen zu?
Habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe tatsächlich providerübergreifende Aussagen. Der eine sagt, es ist 10-fach schneller, der andere sagt, es ist 100-fach schneller. Aber wie du schon gesagt hast, die Signifikanz entsteht ja wirklich in der Apotheke. Und das basiert einmal auf die Internetanbindung an sich, das basiert, wenn wir über Ausfallsicherheit sprechen, auch sicherlich nicht nur auf die Gegebenheiten im Rechenzentrum und der Weg bis ins Rechenzentrum, sondern Bagger greift in Leitung vor Ort. Das heißt, ich muss eine Ausfallsicherheit vielleicht auch über eine Hybridlösung schaffen, DSL-Breitbandverbindung in Verbindung mit einer Funkverbindung, die man aufbauen könnte. Das sollte auch in den Hinterkopf bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Also ich muss da schon ein bisschen was tun, wenn ich Performance haben will. Aber es ist schön zu hören von dir, dass es spürbar ist und dass es über 4 Standorte auch unterschiedliche Aussagen gibt, weil das passt in das Bild, was ich tatsächlich habe von der Lösung.
Stefan, was würdest du denn sagen, wie hat denn diese Umstellung und das Onboarding konkret bei euch funktioniert? Also war das ein einfacher Prozess, der halt einen Tag eine Umstellung bedeutet hat und dann lief alles wie vorher? Oder gab es da auch irgendwelche Hürden, die ihr überwinden musstet oder irgendwas, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat?
Also ich glaube, die Sorgen davor, dass es dann nicht funktionieren würde und dass man dann ohne dastehen würde, war natürlich da. Und das war auch schon das Größte dabei. Also die größte Hürde eigentlich war so ein bisschen die Planung. Also wer ist an welchem Tag da und zwar nicht nur da, sondern früher da. Wir haben uns dazu entschlossen, das zu einem Zeitpunkt zu machen, wo keine Patientinnen da sind, weil wir haben so damit gerechnet, wie lange braucht so ein Wechsel und uns wurde gesagt, ja, eine Stunde, anderthalb, dann ist man fertig. Und das bedeutete für 4 Kolleginnen früher aufstehen. Wir haben es quasi vor Apothekenöffnung gemacht und die waren dann um 6, 7 waren sie vor Ort und dann mit dem Techniker war es dann sehr schnell vorbei. Ich würde nicht sagen, dass es eine Schwierigkeit gab. Es gab einen kleinen Mini-Vorfall und da wusste man das eine Zertifikat nicht genau zuzuordnen, aber auch das ließ sich innerhalb von 5 Minuten lösen. Also die Angst war größer, als dass es Probleme gegeben hätte. Also es lief sehr smooth, es war gut planbar. Wir wussten ja, wann die Zertifikate ablaufen, haben es ein bisschen im Vorlauf natürlich geplant. Aber Schwierigkeiten gab es höchstens für die Menschen, die sich den Wecker früher stellen mussten.
Da sind wir dann eigentlich schon ganz perfekt bei der anderen Perspektive, die ich gerne noch einmal kurz beleuchten würde, Sören. Was sind denn aus technischer Sicht vielleicht Stolpersteine oder auch Hindernisse, auf die man vorher achten muss, bevor man so eine Umstellung angeht?
Ja, sicherlich sollte man sich erstmal einen Provider suchen, dem man vertraut. Ich habe da eine technische Sicht drauf. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass die Technologie ist ähnlich wie ein Internetanschluss zu sehen. Man bekommt ein Endgerät hingestellt, was einen sicheren Kanal zum Rechenzentrum aufmacht. Der Rest macht das Rechenzentrum. Das heißt, wenn ich einen vertrauensvollen Provider habe, mit dem ich die entsprechenden Vorabsprachen getroffen habe, wenn die Terminvereinbarungen so getroffen sind, dass beide die Möglichkeit sehen, die auch ordnungsgemäß in eine Umsetzung zu bringen. Und wenn mir bewusst ist, dass sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mal noch ein Stolperstein entsteht, weil das System sich erst einspielen muss, weil die Routing-Verfahren entsprechend gesetzt werden müssen, dann sehe ich eigentlich in der Umstellung nicht die riesentechnologische Herausforderung. Es gab einen Connector, der hatte technisch gesprochen eine gewisse IP-Adresse. Im Netzwerkbereich der Apotheke, der wird ersetzt durch ein anderes Endgerät, was einen Kanal aufmacht, sodass das rein technologisch kein Hexenwerk ist. Das, was im Endeffekt entsteht, das ist die Systematik der Ausfallsicherheit, der Automatisierung, die im Hintergrund laufen kann, der Möglichkeit, dass über dieses Gateway auch andere Produkte in Nutzung geraten, die rein cloudbasiert zur Verfügung stehen, sind Benefits, die sind im heutigen Zeitalter, um es praktisch zu sagen, ein Pfund für die Apotheke, um sich weiter neu aufzustellen, um weiter am Ball zu bleiben, um weiter in der Digitalisierung voranzukommen. Ich habe es ja schon kurz angedeutet, habt ihr zusammen mit eurem Warenwirtschaftsanbieter umgestellt?
Genau, wir haben mit unserem Warenwirtschaftsanbieter umgestellt. Die Planung, der Ablauf lief super. Die Angst davor war groß. Am Ende des Tages war es eine sehr, sehr angenehme Umstellung und bis jetzt auch gar keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Also auch die Anzahl der Servicebesuche, die jetzt irgendwie mit Konnektoren oder deren Probleme irgendwie in Verbindung gestanden hätten, sind natürlich komplett weggefallen. Also alles, was jetzt passiert, passiert im Rechenzentrum. Also wenn überhaupt irgendwas passiert, dann passiert es im Rechenzentrum. Und da kann natürlich schneller auch Sachen wieder gelöst werden. Deswegen, ich bin sehr zufrieden an der Stelle.
So, und dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Das ist erstmal sehr schön, dass das bei euch so toll geklappt hat. Es gibt ja nur unzählige Provider am Markt, die alle eine Zulassung durchschreiten müssen bei der Gematik. Das heißt, sie werden sicherheitsgeprüft, sie werden betrieblich geprüft. Wäre es für dich im Nachgang, wenn du dir jetzt den technologischen Ansatz anschaust, auch vorstellbar gewesen, einen freien Anbieter zu nehmen, der nicht zwangsweise von einer Warenwirtschaft kommt und dir das Angebot in ähnlicher Weise unterbreitet, nur entkoppelt von deiner Warenwirtschaft, in Anführungsstrichen?
Genau, ich meine, bei solchen Angeboten muss man natürlich immer anschauen, was umfasst dieses Angebot. Ist es jetzt nur die Aufrechterstellung oder die Erstellung des TI Gateway? Sind da Servicepauschalen dabei? Ist eine Wartung dabei? Sind da die Austausche von Konnektoren, von Zertifikaten, von SMCB-Karten mit alles mit dabei? Ist da eine Messung der Geschwindigkeit mit dabei? Ist da eine Warnung, wenn irgendwas sich andeutet dabei? Also das sind natürlich alles Faktoren, die da reinspielen und am Ende muss man sich das Angebot angucken, ob man dann sagt, okay, das, was mein Service Provider mir oder mein Warenwirtschaftssystem mir anbietet, das ist ein gutes Angebot, ob ich sage, okay, ich guck mal, was es noch gibt. Es kann ja auch ein gutes Angebot sein. Und am Ende des Tages ist das, was entscheidet. Also natürlich Leistung versus Preis versus welche Dinge ich in die Hand nehme oder welche Dinge mir wichtig sind.
Wir haben jetzt ja sehr viel so die theoretischen Seiten auch beleuchtet und ich würde gerne noch mal kurz auf die Praxisperspektive eingehen, nämlich den Patientenkontakt. Du hast es schon beschrieben, ihr habt die Umstellung, bevor der Arbeitstag für euch losging, quasi gemacht, seid dann normal in den Alltag gestartet. Würdest du sagen, im Patientenkontakt hat die Umstellung auf einen TI-Gateway etwas verändert für euch, verbessert oder eben theoretisch auch verschlechtert? Oder gibt es vielleicht auch gar keine spürbaren Änderungen von eurer Seite?
Genau, die Abrufzeit von E-Rezepten merken wir es natürlich am meisten, weil die wir am häufigsten haben. Da ist die Abrufzeit ein bisschen schneller geworden. Auch das weniger Kartenstecken, was ich vorhin schon kurz gesagt habe, ist auch weniger geworden. Und von daher ist es, je schneller das eine funktioniert, desto schneller funktioniert durch das andere. Also wenn ich das E-Rezept schnell habe, kann ich früher anfangen zu beraten, kann ich währenddessen natürlich auch schon ein paar Fragen stellen. Und insofern ist die Beratung oder auch die Qualität der Beratung natürlich nochmal einen Ticken besser geworden. Also klar, es sind nur ein paar Sekunden pro E-Rezept, aber ein paar Sekunden, die einfach sehr viel bedeuten können. Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass so ein Kundenkontakt, naja, auch zeitlich limitiert ist. Der oder die wartet ja auch nicht, bis ich immer alles gesagt habe, bis ich alles gefragt habe, sondern da geht innerlich eine Uhr an und die läuft ab. Und das ist natürlich pro Patient immer ein bisschen anders, aber jede Sekunde hilft mir und meiner Beratung einfach sehr.
Die Implementierung der ganzen Geschichte ist ja eine Sache. Der Betrieb ist eine ganz andere Sache. Wenn du so rund um das Thema Wartung dir die Themen Support, Wartungszeiträume anschaust und auch Ansprechbarkeit von Partnern, die dir für das Gateway bereitstehen. Wie würdest du das einschätzen? Ist das ein Benefit in der jetzigen Systematik, dass ihr die Umstellung vorgenommen habt? Oder in welcher Art und Weise wirken sich diese Benefits aus, wenn denn welche darstellbar sind?
Genau, man merkt es da ja vor allem an der Abwesenheit von Aufgaben oder von Nöten, die ich sonst habe. Sonst muss ich mich ja immer gucken, okay, wann läuft was ab? Ist was kaputt? Muss ich etwas warten? Und all das habe ich jetzt nicht mehr. Insofern merke ich es indirekt, weil ich es nicht mehr merke. Und das ist natürlich viel wert, weil auch da geht natürlich Zeit drauf, da geht Energie drauf, dass sich das alles immer vor Augen zu halten und im Zweifelsfall auch reagieren zu müssen. Das fällt alles weg oder ist jetzt weggefallen. Und seitdem wir umgestellt haben, habe ich nichts mehr davon gehört, was ein gutes Zeichen ist.
Ein sehr gutes Zeichen, muss ich sagen.
Können wir denn aus technischer Perspektive, Sören, vielleicht beleuchten für Apotheken, die gegebenenfalls auch noch unsicher sind, wollen sie umsteigen? Wenn ja, mit welchem Anbieter und so? Was sind denn Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen? Woran muss ich denken, bevor ich überlege, umzustellen auf ein TI-Gateway?
Also grundsätzlicher Natur. Also ein TI-Gateway lebt oder stirbt mit der Internetanbindung. Also ich brauche erstmal grundsätzlicherweise für den Connector auch eine performante Internetanbindung, möglichst ausfallsichere Internetanbindung. Das sind sogenannte Hybrid-Internetanbindungen, die auch heute von so vielen Providern angeboten werden. Das heißt, ein Mix aus einer Funkverbindung und einer Breitbandverbindung, die über Kabel gestellt wird. Man sollte darauf achten, und das rate ich jeder Apotheke, auch einen Business-Tarif abzuschließen. Das hat einfach was mit der Wartung und der Geschwindigkeit zu tun, wie Ausfälle kompensiert werden durch den jeweiligen Provider. Und die sind schon mannigfaltig zwischen Privattarifen und Business-Tarifen. Zusätzlich kommt natürlich noch das Thema dazu, dass ich mir einen vertrauensvollen Partner suchen muss. Da gibt es sehr viele Anbieter am Markt, gespoilert, die dieser auch, die ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Wir machen das nicht ganz ohne Uneigennütz, weil wir auf dem Angebot des Gateways natürlich noch sehr viel basierend weiter zur Verfügung stellen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, gerade im Cloud-Bereich, du hast über die elektronische Medikationsliste gesprochen, die auszuwerten, für Patienten verfügbar zu machen, zu interagieren, ist uns ein Anliegen. Neben der reinen Internetanbindung sollte man, und da haben wir ja schon in Form von Stefan da einen richtigen Protagonisten, jemanden haben, der eine gewisse technische Affinität hat, auch vor Ort. Egal wie gut der Provider ist, der anbietet, egal wie gut der Support ist, der anbietet, sollte immer jemand in der Apotheke zuständig sein, der da Ansprechpartner ist, weil so wie ich wenig über Pharmazie weiß, sind die meisten Menschen so geprägt, dass sie sehr wenig über Technologie wissen. Und wenn sich zumindest einer damit beschäftigt und interagiert mit seinen Kolleginnen und Kollegen, lässt der Frust auch immens nach, wenn es mal hängt. Ansonsten kann man sagen, das System, und das hat der Stefan auch schon gesagt, ist relativ wartungsfrei. Wenn Komplikationen entstehen, erfolgt eine automatische Umstellung vor Ort über die allgemeinen Cluster im Rechenzentrum. Wir haben hier Hochleistungsrechenzentren, die, und jetzt nehme ich den Begriff nochmal im Mund, den Telefon gebracht, dass georedundant aufgebaut sind. Das heißt, das sind Rechenzentren, die einen gewissen Mindestabstand haben, falls mal ein Erdbeben in Deutschland kommt, falls mal eine Überschwemmung kommt, falls mal Feuer ausbricht im Rechenzentrum, dass ein Zweitrechenzentrum vorhanden ist, was dieselbe Leistung erbringen kann als Sekundärrechenzentrum. Viele machen das mit Brandabschnitten. Wenn so ein Rechenzentrum allgemein durch eine Naturkatastrophe in Mitleidenschaft gezogen wird, dann ist es immer besser, wenn das nächste Rechenzentrum 200 Kilometer Minimum entfernt ist. Und das ist die Entfernung für eine Georedundanz. Und insofern sollte man sich auch einen Anbieter suchen, der die entsprechende Performance auch vorhält.
Stefan, du hast ja vorhin auch beschrieben, dass ihr ja mehrere Standorte habt und auch unterschiedliche Verbindungen oder Qualität der Internetverbindung da teilweise stattfindet. Wie habt ihr denn die Umstellung an den verschiedenen Standorten vorgenommen? Also habt ihr das alle am selben Morgen gemacht oder irgendwie schrittweise oder wie war euer Vorgehen da?
Genau, wir haben das ein bisschen schrittweise gemacht. Zum einen erstmal, um es natürlich auch austesten zu können und zu wollen, weil wir hatten ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte, weil da einfach viel dranhängt. Und deswegen haben wir quasi gesagt, okay, wir starten mit einer und dann dadurch, dass ja bei uns die Zertifikate abgelaufen sind, sehr zeitnah, haben wir natürlich die anderen ein bisschen danach gestaffelt, ein bisschen nach unserer Verfügung, beziehungsweise auch wann unser Warenwirtschaftssystem auch zu uns kommen konnte, frühmorgens. Das waren so ein bisschen die ausschlaggebenden zeitlichen Fragen, die wir erklären mussten. Ob man das alles an einem Tag machen sollte oder kann, das muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Es spricht nichts dagegen, aber es spricht auch nichts dagegen, es nicht zu tun. Also es gibt da jetzt keinen klaren Vorteil, wenn man es ein paar Tage später macht.
Ein ganz wichtiger Punkt im Umgang mit Gesundheitsdaten, sensiblen Gesundheitsdaten, ist ja immer das Thema Sicherheit. Und da würde ich gerne noch einmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ein Connector ist ja was sehr Greifbares. Man sieht, wo er steht, was mit ihm passiert. T-Gateway ist da sehr viel schwieriger zu greifen. Es ist halt kein händisches Produkt, was vor mir steht. Wie sieht's denn mit den Sicherheitsaspekten aus, Sören? Ist ein TI-Gateway genauso sicher wie der Connector? Oder hat er vielleicht auch andere, noch sichere Aspekte?
Ich muss da schmunzelnderweise sagen, ich kenne wenig Apotheken, die ISO 27001 zertifiziert sind, wie so ein Rechenzentrum, in dem das TI-Gateway steht. Das heißt, genau Betriebsprozesse mit Zugriffsmechanismen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten, DAKI-Dauer, Taktung und Überprüfung durch ein Monitoring. Hier sprechen wir über Provider, die ein großes Zulassungsverfahren absolvieren mussten, die oftmals Player sowieso in der Telematikinfrastruktur sind, weil sie andere Komponenten anbieten. Du hast vorhin schon mal gesprochen über KIM, also Kommunikation im Medizinwesen, TIM, den Telekommunikation im Medizinwesen oder kurz Chat genannt, der jetzt zur Verfügung gestellt wird. Und diese Provider werden auf Härte geprüft und die werden gemessen an den Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheiten in der Informationstechnologie. Ich denke, viel sicherer kann man im Gesundheitswesen nicht sein, beziehungsweise ich kenne kaum ein Land, was so viel Wert auf Sicherheit der Gesundheitsdaten legt wie Deutschland.
Was sind denn Zukunftsperspektiven? Wie kann sich das TI-Gateway in Zukunft weiterentwickeln? Gibt es vielleicht auch schon auf technischer Seite so gewisse Entwicklungen oder Pläne für ein weiteres TI-Gateway 2.0, nenne ich es jetzt mal, oder ist das jetzt erstmal eine stabile Lösung, mit der man auch langfristig so fahren kann?
Unbewusst hast du das richtige Stichwort genannt. Du hast es TI-Gateway 2.0 genannt. Wir sprechen aber hier von Telematikinfrastruktur 2.0. Und Telematikinfrastruktur 2.0 setzt einfach auf Vertrauensdienste. Das heißt, man kennt sich untereinander beziehungsweise macht sich bekannt. Und über diese Kenntnis des Interaktionspartners lässt sich wesentlich mehr abbilden. TI-Gateway ist Cloud. Und wenn man über Cloud spricht, bloß um das mal greifbar zu machen, sprechen wir über diese HTTP und HTTPS-Seiten, die man heutzutage im Internet aufrufen, und das wird die Zukunft sein. Das heißt, man wird Dienste anbieten, die nicht nur auf einem Rechner vor Ort in der Apotheke laufen, sondern die über Schnittstellen sicherlich mit der Infrastruktur einer Apotheke verbunden sind, wo die eigentlichen Dienste aber auf großen Maschinen in Rechenzentren laufen, mit dem Vorteil, Updates können sofort durchgeführt werden und alle User haben das. Verfügbarkeiten werden nicht mehr in einem Einzelrollout geplant über hunderte tausend User hinweg, sondern es steht für Millionen zur Verfügung. So wie man sich das heute vorstellen kann, wenn ich ein Update auf einer Webseite fahre, weil ich neue Angebote habe, so wird das tägliche Leben in Zukunft aussehen. Das wird viel damit zu tun haben, dass die Karten wegfallen, die unter anderem auch in der Interaktion mit Connector heute und mit TI-Gateway notwendig sind. Da wird es digitale Identitäten geben oder Entitäten, die Ansprüche der Kundschaft bewusst aufzunehmen und umzusetzen, in Interaktion zu kommen, schafft neue Modelle, die über ein TI-Gateway wesentlich besser fahrbar sind. Und wir selbst werden da sicherlich, also in Planung haben wir schon einige, aber stark auf das Thema Auswertung der Medikationsliste setzen. Wir werden auf das Thema Ausfallsicherheit nochmal gehen, Infrastrukturausfall und trotzdem Belieferung von E-Rezepten über einen Cloud-Dienst. Und werden dann eine Mannigfaltigkeit an Diensten auch anbieten, die es der Apotheke ermöglicht, Stück für Stück und so wie sie es möchte, Dienste in Anspruch zu nehmen. Dem Digitaldrang und Zwang, man muss das wirklich heute so sagen, gerecht zu werden und die Geschwindigkeit aufnehmen zu können, diese von sich aus nicht beeinflussen kann, aber die Dritte für sie bereitstellen und diese dann dankend nutzen kann.
Dann würde ich dir, Stefan, gern zum Abschluss nochmal die Frage stellen, gibt es denn aus deiner Sicht als Apotheker etwas für die Zukunft, was du dir für die TI wünschst? Wenn du jetzt einen Wunschbaum hättest und du könntest dir greifen, was immer du möchtest, gibt es ein Produkt oder auch eine Verbesserung eines Produkts, was du sagen würdest, euren Alltag noch nachhaltig verbessert in Bezug auf die TI?
Genau, also ich meine, man muss sich ja gar nicht so viel wünschen, was weit weg ist. Man muss sich erstmal angucken, was ist denn schon greifbar nah? Und da sind gerade der Ausbau der EPA 3.13, also die Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte, der ist ja vor uns. Das bedeutet, dass die elektronische Medikationsliste zu einem elektronischen Medikationsplan wird. Es wird eine Volltextsuche möglich sein. Es werden Schreibrechte für den EMP kommen, wo wir wirklich, und zwar wirklich, die ersten Anwendungen für Patienten aus der Apotheke ausschaffen können. Also wenn wir uns angucken, okay, wie sieht der Medikationsplan aus, uns fällt etwas auf, wir besprechen etwas, wir ändern etwas, dann können wir das direkt machen. Und der Patient kann das sofort sehen auch in seiner EPA. Das ist das, was uns sofort erwarten wird in den nächsten paar Monaten. Der Rollout hat schon begonnen. Worauf ich allerdings noch länger warten muss, was ich mir schon sehr lange gewünscht habe, ist natürlich, dass die E-Rezepte vollständig sind. Also BTM-Rezepte, Hilfsmittel, die fehlen ja alle noch. Und das wird uns auch leider vermutlich erst 27, 28 ereilen. Und ein ganz großes Herzensthema von mir ist auch die digitale Impfzertifikatsdokumentation, also der digitale Impfpass. Also wenn ich heute eine Impfung mache, zum Beispiel gegen Grippe oder Corona, dann kann ich das ja nirgends eintragen. Wir alle kennen das, wir haben das gelbe Impfbuch vor uns und das soll und muss ja auch digital werden. Das ist ja ein Drama, wenn es irgendwann mal verschwindet. Wurde ich gegen Tetanus geimpft? Ja oder nein? Ich weiß es nicht, also werde ich geimpft. Das könnte man natürlich sehr viel eleganter lösen und ein digitaler Ansatz wäre zum Beispiel bei den Themen etwas, was auf meiner Wunschliste sehr weit oben stehen würde. Ich glaube, dadurch wird sich natürlich auch die Anzahl der Zugriffe auf die TI oder auf TI-Anwendungen verändern und die Datenmengen, die damit einhergehen, werden natürlich auch steigen. Und ich glaube, umso wichtiger ist natürlich auch eine sinnvolle und eine starke, schnelle Verbindung zu haben, die uns das überhaupt ermöglicht.
Dann vielen Dank, Stefan, dass du heute da warst. Wir haben uns sehr gefreut, dass du unser heutiger Podcast-Gast dieser Folge zum TI-Gateway warst. Lieben Dank auch an dich, Sören, dass du dieserseitig wieder vor Ort bist und uns die technische Seite heute zum TI-Gateway beleuchtet hast. Das war Bits und Blister, der GDISA-Podcast für heute. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast auf allen bekannten Plattformen und teilen Sie ihn gern auch mit Kolleginnen, Kollegen oder Bekannten aus dem Apothekensektor. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über Ihr Feedback, Ihre Fragen oder auch Themenvorschläge zu den nächsten Folgen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Bits und Blister, dem GDISA-Podcast mit weiteren spannenden Themen rund um die digitale Welt der Apotheken. Ciao und bis zum nächsten Mal.